Das ist Boden und Ständig.
Mit Carina Dünchem und Johannes Kisters.
Gemeinsam sprechen wir über die Landwirtschaft, powered by Lemken.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Boden und Ständig. Mit mir und natürlich mit Carina. Hallo Carina, wie geht's dir heute? Ich glaube, wir haben vorher nicht besprochen, wer anfängt, oder?
Und deswegen nee,
wollen gerade beide anfangen.
Nein. Also hallo erstmal, aber du hast eben gesagt, Carina, fängst du an? Und dann habe ich schon Luft genommen und dann hast du doch angefangen.
Aber ja, gut. Tut mir leid, dann siehst du mal, wie kurz mein Gedächtnis gerade ist heute.
Noch nicht so ganz bei der Sache. Am Dienstagmorgen.
Ja, doch. Ich bin auch schon länger wach, aber da tatsächlich muss ich sagen, da war ich jetzt wieder voller Elan, wollte ich direkt in die Folge starten, als ich den Aufnahmeknopf gedrückt habe.
Ja, macht ja nichts.
Tut mir leid. Beim nächsten Mal bist du wieder dran, ja.
Alles gut. Ich habe ja schon immer das letzte Wort, dann kannst du ja auch das erste Wort haben, oder?
Ja, das ist gut. Das können wir auch so ein. Nee, das führen wir nicht so ein. Ich finde das schöner, wenn wir uns immer abwechseln.
Okay, machen wir jetzt eine Strichliste.
Ja, müssen wir uns nur. Ja, wir müssen uns an so viele Sachen mittlerweile erinnern. Ne? Das wird
wirklich
langsam ein bisschen viel. Ja, Carina, jetzt sitzen wir hier am Dienstagmorgen. Hast du denn noch Feedback gekriegt zur letzten Folge? Ich erkläre noch mal kurz, ich hole noch mal ein bisschen aus. Letzte Folge haben wir ja eine Folge in Kooperation mit dem Agrarmarkt-Podcast gemacht, wo ich auch sagen muss, für mich war das mega spannend. Ich fand das sehr interessant, da mal die ganzen Fragen, die man dann so als Hörer hat, auch mal persönlich direkt stellen zu können. Und noch mal vielen Dank dafür, dass wir die Folge aufnehmen konnten. Und Carina, wir haben ja einiges an Feedback. Ich weiß das ja, ich habe gefragt, ob du welches hast, weil ich das ja schon wusste.
Ich gebe das ja auch immer brav weiter.
Ja.
Zumindest ein Teil.
Ja, Carina, schieß doch mal los, was so an Feedback gekommen ist.
Ja, wir haben ja tatsächlich zwei direkt morgens auch Feedback geschickt, dass sie die Podcast-Folge wahnsinnig interessant und informativ, hochinformativ fanden und sogar zweimal gehört haben. Und das hatte ich euch ja auch dann direkt geschrieben, ne? Alle haben die Folge zweimal gehört. Also fragt euch nochmal, warum ich so still war. Ich konnte bei der Aufnahme ja nicht zweimal hören. Und das bestätigt mich nur darin, das ist halt einfach, wie ich ja schon gesagt habe, es war einfach so spannend, dass ich da selber gerne zuhören wollte und auch irgendwie voll gut den beiden auch zuhören konnte, weil die es auch einfach super erklärt haben, die beiden. Und ich habe ja gesagt, vielleicht höre ich mir die Folge tatsächlich nochmal an. Ich habe sie mir auch tatsächlich mal nochmal angehört. Einer der wenigen Podcast-Folgen von uns, die ich dann auch selber nochmal gehört habe. Weil, wie gesagt, dass das alles so aufnehmen zu können und verinnerlichen zu können, wenn das nicht dein Steckenpferd ist. Ja. Und ne, das habe ich ja schon ein paar Mal erklärt, dass es bei uns das meiste Vertragsware ist und wir da eigentlich weniger Spekulationsware, sage ich jetzt einfach mal, haben. Dem Ganzen einfach mal so nochmal folgen zu können, das war, kann ich nur selber auch nochmal sagen, wo ich sie nochmal selber gehört habe, dass es einfach echt super spannend war mit den beiden. Und was ich aber auch dazu sagen muss, also aus meiner Sicht auch nochmal, als ich sie nochmal gehört habe, ich fand es auch, vielleicht war ich auch teilweise ruhig, weil ich wollte da nicht so dazwischen grätschen. Und es war auch, also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber es war auch schwierig zu viert dann, dass jeder seinen Redeanteil da so hat. Und ich finde halt auch immer so, ne, wenn Gäste da sind, dann möchte man die ja auch gerade sprechen lassen. Und dadurch, dass die beiden auch echt, die sind es ja auch gewohnt durch Podcast und Co., ne, da viel zu sprechen, war mein Redeanteil dann vielleicht einfach mal ein bisschen weniger an der Stelle. Aber wie gesagt, ich glaube, das hat der Folge keinen Abbruch getan. Das war durchweg das positive Feedback, was ich bekommen habe, dass es super spannend war und gerne mehr davon.
Ja, das war tatsächlich auch viel. Ich hatte heute lustigerweise, Justus ist auch im Büro schon gewesen und er sagte auch, ich habe ihm dann erzählt, dass wir gleich eine Podcast-Folge aufnehmen. Dann sagte er, boah, Johannes, ich habe eure letzte Folge jetzt auch gehört und hatte Urlaub und hat dann irgendwie nebenher, also irgendwie LKW gefahren beim Rübenabfahren oder so. Und dann sagte er, ja, Johannes, da musste man sich auch manchmal, konzentriert man sich ja, wenn man um eine Kurve fährt oder so. Und dann war die schon wieder einen Satz weiter, zwei Sätze weiter, musste ich erstmal zurückspulen, weil ich schon gar nicht mehr folgen konnte, was ihr da eigentlich erzählt habt.
Ja.
Aber ich fand das auch hochinteressant, sagt er. Und, aber man musste halt auch wirklich dann mit bei der Sache sein. Ne? Das ist ja, also das ist ja, die Folge war einfach von der Informationsdichte, würde ich sagen, sehr viel höher, als was wir sonst so haben mit unseren Folgen und dementsprechend. Aber ich fand es auch interessant. Justus, wie gesagt, hat auch gesagt, er fand es interessant. Viele haben gesagt, es war interessant. Ich habe eigentlich nichts Negatives gehört. Deswegen müssen wir mal überlegen, wie wir jetzt weitermachen mit solchen, vielleicht mal mit immer ab und zu mal eine Folge zu so einem Thema vielleicht oder anderen Themen. Also wenn ihr da noch andere Wünsche habt oder so, die wir vielleicht mal betrachten sollten, dann immer her damit. Ich denke, wir finden da schon immer den passenden Gesprächspartner.
Ja, absolut.
Okay, und dann hat sich meine zweite Frage erledigt, ob du dir jetzt schon eine komplett neue Vermarktungsstrategie überlegt hast in den letzten zwei Wochen. Aber ihr bleibt bei der Vertragsware und du steigst nicht ins ins Terminbörsengeschäft ein oder so und sitzt dann jetzt vor deinen 5 Computerbildschirmen genau. Die ganze Zeit und betrachtest die Märkte und so. Das ist nicht der Fall.
Nee. Also zumindestens nicht in nächster Zeit, sagen wir mal so, haben wir ja unsere Betriebsstruktur, die auch so bleiben darf. Ich habe mich tatsächlich während der Folge auch gefragt, ob das was für mich wäre. So, also die beiden haben da ja total leidenschaftlich auch von gesprochen und ob das jetzt meine Leidenschaft werden könnte, so völlig gestresst vor 6 Bildschirmen zu sitzen und alles zu beobachten und weiß ich nicht.
Also ich glaube, mich würde irgendwann der Nervenkitzel fertig machen. Also die haben zwar immer davon gesprochen, dass man ja Grenzen hat, die man einhält und so, aber trotzdem würde ich, glaube ich, ich weiß nicht, wie lange mein Herz dahin machen würde, wenn du da sitzt und denkst, jetzt hast du alles richtig betrachtet und so und jetzt, da passiert jetzt bestimmt alles so, wie du das vorgestellt hast und dann kommt genau das Gegenteil und dann sitzt du da so, nein. Nee, ich glaube, für mich wäre das auch nichts. Ich habe dann doch lieber das praktische, landwirtschaftliche und alles andere, was wir so bei Lemke machen, das ist doch auch stressig. Aber nicht so Nervenkitzel dabei, glaube ich.
Ja, ich glaube, es ist halt einfach anders stressig. Also
ja, deswegen sage ich extra Nervenkitzel, weil ich habe jetzt, die Arbeit ist auch manchmal stressig, aber ich habe nicht Nervenkitzel dabei, weil irgendwas, natürlich passiert manchmal vielleicht was Unvorhergesehenes, das ist ja immer in der Landwirtschaft, passiert eigentlich irgendwas Unvorhergesehenes, aber nicht irgendwie in dem Maße. Ja. Vielleicht tue ich der ganzen Sache jetzt auch, also vielleicht schätze ich das jetzt auch falsch ein, aber so wäre meine Meinung.
Ist das Wort. Ansonsten habe ich aber auch noch viel anderes Feedback bekommen tatsächlich zu anderen Folgen. Also es scheint auch ein bisschen gerade wieder, man merkt, die Leute sind wieder alle auf dem Acker unterwegs, und haben Zeit, Podcasts zu hören. Der Jannis hat mir zum Beispiel auch geschrieben, Podcast-Hörer der ersten Stunde, hat mir ein Bild geschickt, wie er gerade am Pflügen ist und geschrieben hat, dass es natürlich keinen besseren Ort gibt, um die Podcast-Folgen nachzuhören und dass er angefangen hat, dann auch über die Thematik Verschleißteile ganz anders zu denken. Also hat er da unsere Verschleißteilfolge auch nochmal angehört. Da habe ich noch viel Feedback zu bekommen und unter anderem auch, worüber wir beide uns unterhalten haben, Johannes mit den Fahrgassenrhythmen und da scheint es ja wirklich auch wilde Kombinationen tatsächlich in der Praxis zu geben. Da schrieb mir nämlich auch jemand, dass einer mit 4 und 4,5 Meter drillt und die Spritze 20 beziehungsweise 22,5 Meter. Also das sind ja schon auch dann außergewöhnliche Maße.
Ungewöhnliche, zumindest in Deutschland tatsächlich, in manchen Ländern ist da deutlich normaler. Ja, ich weiß auch nicht, wie das so zustande kommt. In manchen Ländern kommt natürlich dieses 4-Meter-Maß bei den Drillmaschinen dadurch, dass die mit 4 Meter starren Geräten auf der Straße fahren dürfen.
Mm, ja, genau.
Und aber dann könnte man, selbst dann könnte man ja noch auf ein Maß gehen, wo man einen ungeraden Rhythmus hat, dass man mittig sozusagen seine Fahrgasse dann anlegt, also bei einer ungeraden Zahl, so wie ihr das ja auch macht, glaube ich, ne, mit 30 Metern, oder was habt ihr nochmal?
30 Meter,
ja. Ja, dann hast du ja 5 Überfahrten und dann legst du ja quasi immer in der Mitte sozusagen die Fahrgasse an, ganz normal. Aber wie das jetzt genau alles so historisch da gewachsen ist in manchen Ländern, kann ich auch gar nicht so sagen. Aber schön, dass ich mit meiner Aussage bestätigt wurde. Da bin ich sehr beruhigt. Nicht, dass alle jetzt geschrieben haben, erzählt ja für einen Quatsch, das habe ich noch nie gehört.
Wir haben übrigens das erste Mal mit unserer Sämaschine dann jetzt auch auf 21 Meter gesät. Ich bin mal gespannt, wenn der Weizen aufläuft, wie es dann aussieht.
Ja, das ist immer so ein bisschen, finde ich, wenn man, deswegen habe ich auch immer so gerne Sämaschine gefahren, früher als Student. Man hat ja immer so auch so einen kleinen Nervenkitzel, weil, weißt du, bis die Tat aufgelaufen ist und denkst du so, boah, ob das alles so gepasst hat, was du da gemacht hast mit den Fahrgassen und ob du dich nicht verzählt hast oder
das ist
die Anschlüsse alle passen und so. Und ja, und dann aber, wenn alles soweit schön ist, dann ist es umso schöner, wenn man das ganze Jahr dann über daran vorbeifährt und sieht, das ist alles schön. Aber umso ärgerlich ist es dann auch, wenn du dich einfach verfehlt hast und dann ist das halbe Feld irgendwie falsch oder so. Und ja, das hatte ich in der Ausbildung mal.
Wer kennt's nicht?
In der Ausbildung haben wir nämlich auch mit einer 3-Meter-Maschine 24 Meter Fahrgassen gesät und dann immer in 2 Überfahrten. Das heißt, wir hatten nur eine Fahrgassenschaltung an der einen Seite von der Maschine und da musste man immer am Anfang angeben, ob du links oder rechts anfängst. Damit die, dann sind die Fahrgassen einmal dann eng zusammen mit 1,50 Meter Spur. Oder halt, einmal habe ich das leider falsch gemacht, da habe ich an der falschen Seite angefangen. Dann sind die Fahrgassen dann halt mehrere Meter auseinander und das sieht dann lustig aus, aber das hilft dir im Endeffekt nicht weiter. Aber da war ich ja noch Azubi, deswegen. Also das war auch blöd, aber...
Da darf man das noch.
Das auch umso ärgerlicher, weil wir hatten da so einen Schweinstall, der war nicht direkt am Betrieb, sondern da mussten wir mit dem Auto hinfahren. Und das Feld war auch genau da, wo alle dran vorbeigefahren sind.
Ich wollte gerade...
Wenn man mit dem Güllefass zum Betrieb hinfahren musste, mit dem Viehwagen hinfahren musste, wenn man einfach nur so zur Stallkontrolle hinfahren musste, du bist da jedes Mal vorbeigefahren. Ich war so glücklich, als das Feld nach einfach geerntet wurde und man noch nicht mehr gesehen hat.
Ja, das passiert aber auch. Das ist auch so Murphy's Law. Das passiert immer dann an Feldern, wo auch die ganzen Kollegen und so auf jeden Fall vorbeikommen und jeder dann sieht, was hat der denn da veranstaltet? Ja, genau. So nach dem Motto. Das ist ja auch immer so, ja. Aber den Nervenkitzel kann ich gut nachvollziehen. Aber bei uns bisher, ich klopfe auf Holz und schreie es nicht zu laut, aber bisher, die Gerste ist jetzt da bei uns. Also das letzte Feld, da ist sie noch am Spitzen. Aber ansonsten alles wunderbar da, wunderbar aufgelaufen und auch die Fahrgassen stimmen. Das ist schon mal sehr erfreulich.
Das hört man gerne. Das ist übrigens auch was, ich weiß nicht, ob du mitgekriegt hast, wir hatten ja so eine 24-Stunden-Aktion bei Jan. Da hatten wir ja mit einer Solitär DT 9 Meter gesät und da hatte Jan jetzt auch nochmal gesagt, dass er den Feldaufgang so schön findet, so schön gleichmäßig tatsächlich, weil wir ja da auch die vorlaufende Trapezpackerwalze haben, so wie bei euch. Bei euch ist sie halt an der Kreiselegge dran. Ja. Bei der Solitär DT kommt die ja noch nach dem Reifenpacker, um dann nochmal die Reihenvervorverfestigung beziehungsweise den Saatgutablagebereich nochmal rückzuverfestigen, damit man immer einen guten Bodenschluss hat und dann auch mit dem Parallelogramm geführten Doppelscheibenschar. Da sagt man ja der Lemken-Sämaschine an sich nach, dass der Feldaufgang immer sehr gleichmäßig ist, dass die immer so wie die Zinnsoldaten in einer Reihe stehen, die Keimlinge. Und das ist tatsächlich bei Jan auch, sagt er. Das sieht schon schön aus. Ich weiß, der hat da jetzt letztes Mal ein Foto gehabt in seiner Story. Da habe ich auch noch gedacht, das sieht aber schick aus da sein. Die haben ja Roggen gesät auch da. Da bin ich mal gespannt, wenn der das so im Jahresverlauf mal weiter betrachtet, wie sich das so da verhält. Ja. Das war auf jeden Fall eine lustige Aktion.
Ich habe das verfolgt, ja. Also ich habe natürlich nicht 24 Stunden, aber die haben es gestreamt auch, ne?
Ja, genau.
Ja, das habe ich natürlich nicht verfolgt, aber...
Ich habe zwischendurch mal reingeguckt, tatsächlich in Twitch dann auch, weil mich das ja auch interessiert hat, was die da so machen. Und Justus war ja auch da. Ja. Also ich muss schon sagen, das ist schon... ich finde diese Community immer noch krass, muss ich sagen, weil das sind einfach... 3000, also waren, immer wenn ich geguckt habe, ich habe mehrmals geguckt, irgendwie über verschiedene Uhrzeiten, da waren immer 3000 Leute am Gucken und also ich habe nachts jetzt nicht geguckt, das ist das, was Jan mir nachher erzählt hat, da waren halt nie unter, ich glaube, hat er gesagt, unter 1000 Leute, auch also morgens um 4 Uhr oder so. Da denke ich, da habe ich mir gedacht, boah, ja, ich
weiß auch nicht. Und da würde mich jetzt zum Beispiel auch mal interessieren, was sind das für Menschen? Sitzen die dann wirklich zu Hause vorm Computer wach, weil sie das spannend finden oder... Weiß ich nicht, haben die vielleicht auch irgendeinen Nachtdienst, wo es möglich ist,
irgendwie
sowas, ne? Ich, keine Ahnung, fällt mir jetzt kein Beispiel ein, aber weiß ich nicht, so ein Nachtwächter, der kann sowas vielleicht, keine Ahnung, ne? Aber das finde ich schon auch, das würde mich mal interessieren, das fände ich auch spannend. Ja,
also das finde ich auch, also ich finde es auch spannend. Also da, wie gesagt, das ist für mich immer noch krass, dieser Live-Charakter natürlich, ist ja natürlich interessant, aber dann auch wirklich so hardcore zu sein, dann auch nachts dann zu gucken. Ich meine, wenn man sich mal abends irgendwie dann zur Primetime, wenn man sonst nichts im Fernsehen gucken will oder so, dann guckt man sich das vielleicht mal an. Aber dann auch, wie gesagt, morgens um 3 Uhr oder 4 Uhr oder so. Keine Ahnung. Aber finde ich trotzdem cool. Die Aktion war auf jeden Fall cool. Hat alles gut geklappt. Wir sind gespannt. Grabo war ja auch da. Also
Lukas
Grabowski, der hat ja auch Videos gemacht und so. Da bin ich gespannt auf das Ergebnis. Könnte bestimmt eine interessante Geschichte werden, jetzt auch mit der Vorarbeit. Da war ja noch der Karat 12 dann zum Grubbern und dann die Solitär DT. Und ja, die haben ja, ich glaube, fast 200, 260 Hektar oder so gesät in 24 Stunden oder in etwas mehr als 24 Stunden.
Ja.
Also hat schon alles sehr gut gelaufen.
Mhm. Also das kann ich ja nur auch bestätigen, das habe ich ja auch schon immer gesagt. Und wir sind ja jetzt im Moment auch in der Kartoffelernte und fahren quasi an den Gerstenflächen vorbei für oben die Fläche zu roden. Und da habe ich das gestern auch wieder gedacht, das ist einfach, ja, wie du so gesagt hast, sie stehen wie die Zinnsoldaten, wie geschossen in einer Reihe da. Das ist einfach jedes Jahr wieder schön anzusehen.
Ja, das stimmt. Und dann ist jetzt mit GPS ja auch, wenn man jetzt wirklich dann immer hundertprozentig gerade und die Anschlüsse passen und alles, ne?
Ja.
Das ist doch.
Das ist was.
Ich finde, das ist auch mal das ist wieder eh richtig schön, da muss ich sagen, ja. Ah, da fällt mir noch was ein. Wie seid ihr denn? Was für eine Strategie fahrt ihr denn im Vorgewende, Carina? Das ist nur so eine.
Wie meinst du, welche Strategie?
Weil wir haben jetzt, bei uns fahren jetzt tatsächlich wieder am Niederrhein, da wird ja sehr fast alles mit 3 Meter Sämaschinen im Dreipunkt gesät.
Ja.
Und mit den GPS-Systemen ist es jetzt ja möglich, dass, wenn du die Grenzen richtig eingespeichert hast, die säen sozusagen von innen nach außen.
Ja.
Wenn die jetzt, also die fangen dann so, weißt du, sonst in der Vergangenheit, wenn du nur mit Spurenreizer gefahren bist, da musst du ja außen anfangen, damit das nachher passte. Jetzt, wenn du aber die Spuren alle richtig drin hast, dann kannst du ja theoretisch, je nachdem, was du für eine Feldspritze hast, fängst du dann 7 Bahnen in der Mitte an mit der 7. Bahn, machst dann quasi da, wo der Aushebebereich ist von der Sämaschine, dann machst du die 6. Spur die Fahrgasse und dann machst du noch die 5 nächsten Spuren bis zum Rand und dann kommt das ja mit GPS fast auf den Zentimeter aus, dass du dann außen bist und dann hast du diese Muster, ich weiß nicht, ob du die auch schon mal bei manchen Leuten gesehen hast, auf Fotos, dann sieht das so aus, ja, jetzt muss ich wieder mit meinen Händen am zeigen, dass du so Winkel hast im Feld, genau an den Ecken, wo gar keine Fahrspuren mehr sind. Ich muss sonst ein Foto mal raussuchen, ne, wie das aussieht. Aber wenn ich dich jetzt so angucke, Carina, seht ihr von außen nach innen. Oder?
Nee.
Von innen nach außen?
Ja, also wir fangen auch, wir haben ja wir lassen ja quasi 3 Spuren liegen bei 6 Metern. Ja. Und fangen dann auch, also fahren je nachdem entweder dann 3-mal rund, also das kommt natürlich auch immer auf den Acker an, ne? Ist der jetzt viereckig, wir haben ja auch teilweise wirklich Vorgewände, wo du noch 7, 9 Mal um die Ecke und da noch ein Eingewände und weiß ich nicht was. Aber im Normalfall auf jeden Fall dann auch von innen die Fahrgasse dann quasi zuerst, ist ja in unserem Fall dann die Fahrgasse und dann nach außen, dass man halt ja so wenig Spuren wie möglich halt im Acker dann quasi hinterlässt, ne, weil dann kannst du ja auch so rausfahren dann am Ende.
Ja, aber kennst du denn dieses Muster, was da entsteht, dieses Winkelmuster an den Ecken jetzt genau? Weil du hast dann ja eine perfekte Überlappung. Du fährst ja mit der Einmaschine ein bisschen länger und dann setzt du ja gehst ja um die Ecke rum und setzt dann wieder ein, sodass du dann wirklich so einen ganz geraden Winkel sozusagen hast, ohne Fahrspur drin.
Ach, das meinst du? Ja. Ja, ich weiß, was du meinst.
Ja.
Jetzt muss ich auch zeigen, dass die immer so aufeinandertreffen.
Ja, genau.
Ja, ja.
Also das wird bei euch auch gemacht. Oder weil das finde ich, das ist auch immer so schön anzusehen, wenn du dann langfährst und dann sind wirklich die ganzen Vorgewände alle so ganz gerade mit den Ecken und keine Fahrspuren und so. Das ist schon immer, finde ich auch, wo du sagst, mit dem innerlichen Bunk, das finde ich immer sehr, wie soll ich sagen, schön einfach anzusehen, diese Muster dann da drin sind, mit dann noch mit diesem Wellenmuster. Ja, das finde ich herrlich.
Ja.
Die schönste Zeit für mich als Sämaschinenspezialist.
Ich wollte gerade sagen, ist ja auch genau deine Zeit und dein Thema.
Ja, aber wie weit, also jetzt hast du gesagt, die Gerste guckt schon raus. Wie weit seid ihr denn sonst so mit der Aussaat?
Wir haben Gerste und Radikale in der Erde und Weizen haben wir noch nicht mit angefangen. Das wollten wir eigentlich heute machen. Dann kam überraschend wieder Regen gestern, so viel wie eigentlich nicht vorgesagt wurde. Und ich wollte dich nämlich gerade fragen, wie die Aussaat bei euch so vorangeht, weil ich kriege echt viel Feedback auch, dass ganz viele auch noch nicht mal die Gerste in der Erde haben, weil es zu nass ist. Also ich höre irgendwie auch fast nur wieder, es ist überall zu nass. Da bin ich dann schon wieder dankbar um unsere leichteren Standorte, sage ich ganz ehrlich. Wir haben jetzt noch einen Standort, wo die Zuckerrüben waren, da ist ein bisschen schwererer Boden, die wollten wir jetzt auch gerne dann vor oder beziehungsweise währenddessen der Kartoffelernte noch aussäen, so rum.
Ja.
Das wollten wir jetzt eigentlich heute machen, aber dadurch, dass dann doch wieder 10 Liter gestern gab, müssen wir jetzt mal gucken, dass es da keinen Schmier gibt. Aber ansonsten, wie gesagt, können wir ja hier eigentlich immer, haben wir den Luxus zu fahren. Und gerade bei den Kartoffeln waren wir jetzt auch froh, dass es etwas nasser war, dass wir eben auch genug Erde dann mit rausholen, um die schonend eben aus dem Boden zu kriegen. Ja, aber sonst höre ich eigentlich echt fast nur, dass es schleppend vorangeht mit der Wintergetreideaussaat, wie es bei euch.
Also tatsächlich, bei uns ist die Gerste auf jeden Fall drin. Aber bei, also ich, da wo ich jetzt herkomme, wird auch nicht so viel Gerste tatsächlich angebaut. Da ist eher Weizen und halt viel Kartoffel, Rüben, Mais. Also halt etwas, ja, ich sag, wir sind jetzt nicht die Getreideregion, aber der Weizen wird teilweise schon gesät. Aber das wird halt auch viel Weizen nach Mais dann gemacht. Ja. Also der Mais ist auch schon komplett ab, aber der ist auch noch nicht gesät. Dann viel Weizen nach Kartoffeln, Weizen nach Rüben. Also die Rüben sind auch teilweise schon raus. Bei uns wird das ist ja bei euch genauso dann immer in so Durchgängen geholt, also gerodet und dann abgeholt. Der erste Durchgang ist ja bei uns im Ort schon weg. Der zweite Durchgang, da stehen die Rüben noch und dementsprechend wird da wahrscheinlich auch der Weizen oder auch später gesät werden. Aber die Weizenaussaat, würde ich jetzt sagen, ist jetzt noch nicht im vollen Gange hier. Mhm. Aber nicht, weil es zu nass ist, sondern es ist immer wieder nass, immer wieder trocken. Aber wir haben auch Böden von bis, also auf manchen Böden, da könntest du wahrscheinlich auch im Regen reinfahren, so leicht wie die sind, weil das einfach durchsickert. Und anderen, da muss halt dann wieder erstmal warten, bis das ein bisschen aufgetrocknet ist. Ne? Mhm. Aber jetzt zum Beispiel dann in Norddeutschland, oder in Mecklenburg-Vorpommern, wenn ich das jetzt so richtig gehört habe, da sind die eigentlich ja schon fast fertig, auch mit der Aussaat. Ne? Also, weil das einfach das, da ist das so Standard sozusagen, dass alles fertig ist bis Mitte Oktober. Deswegen, also man hört das tatsächlich sehr unterschiedlich, auch vom Wetter her, wie viel jetzt geregnet oder wie viel es geregnet hat. Und der Wetterbericht sagt jetzt bei uns auch tatsächlich wieder, ich habe gestern irgendwie noch geguckt, der sagt jetzt auch wieder für übermorgen, glaube ich, 21 Grad oder so und Sonnenschein bei uns hier drin, also im Westen.
Ja, ist verrückt, aber es ist halt Oktober, ne? Es kann natürlich noch schön werden, aber ich habe gerade auch das Gefühl, dass sich alles so ein bisschen, ja, durch die immer wieder Regentage halt auch in die Länge zieht, ne? So, wenn ich sehe, was wir an Kartoffeln, also wir haben ja auch die kompletten Chipskartoffeln noch vor uns und ja, ich sag mal, ein halber Hektar, glaube ich, ist es jetzt noch. Gestern kamen wir, oder am Wochenende kamen wir ganz gut voran, haben wir noch ein paar Speisekartoffeln, die auch noch raus müssen. Aber ja, dann die komplette Weizenaussaat auch noch und so. Und ja, wo du dir schon wieder denkst, so, ja, wir haben, was haben wir heute? Heute ist schon, ja, Mitte Oktober, 15.10.
Aber es ist doch immer noch kein Vergleich zum letzten Jahr, wenn man überlegt. Also, ich weiß nicht, wie bei euch. Letztes Jahr war das doch, wo das wirklich so richtig verregnet war im Herbst. Letztes Jahr war das doch, ne? Ja.
Ja. Aber also, letztes Jahr waren wir tatsächlich weiter um die Zeit.
Also, bei uns waren da noch Kartoffeln, die wurden noch im, was normalerweise untypisch ist. Normalerweise ist man so Ende Oktober, Mitte, Ende Oktober dann fertig. Da wurden noch Kartoffeln im November gerodet. Also, weil halt alles zu nass war. Also wirklich zu nass war. Mhm. Und da wurde auch noch Weizen gesät, so spät und so. Also.
Ja, ich meine, ich habe auch keinen Stress, ne? Also, es ist alles noch früh genug und wie gesagt, das war auch alles schon später hinten raus, keine Frage. Aber ich finde es immer so ein bisschen anstrengend, wenn man dann nicht auch mal dranbleiben kann. Also diese Unterbrechungen die ganze Zeit und dann ne, dieses ja Planänderung wieder und hin und her. Und wir sind jetzt auch schon wieder 4 Wochen oder so, glaube ich, dann am Durcharbeiten, weil dann ja Wochenends dann wieder das Bessere oder ne die guten Bedingungen waren. Und ja, ich bin ganz ehrlich, ich bin auch dann froh, wenn dann irgendwann halt auch einfach mal wieder ein bisschen Ruhe reinkommt, ne?
Ja, gut.
Also, dass man auch einfach mal wieder ein Wochenende vielleicht haben kann oder wenigstens einen Sonntag.
Ja. Aber ist es denn bei euch jetzt auch schon nachts wieder kälter geworden? Also, ich hatte gestern das erste Mal, musste ich abends noch irgendwo hin. Und da war das erste Mal, weißt du, so Nebelfelder. Das war das erste Mal, dass ich das dieses Jahr jetzt im Herbst gesehen habe. Da hatte wirklich dann, weißt du, wenn du in so eine Senke reingefahren bist, dass dann wirklich die Straße komplett mit so einer Nebelbank voll war. Und es wird auch immer frischer tatsächlich. Wir hatten jetzt einmal, glaube ich, morgens schon 5 Grad oder so. Hm. Und dann merkt man richtig, dass jetzt langsam der Herbst kommt.
Hm. Ja, das ist bei uns auch. Wir haben ja, sind ja auch hier so eine Nebelregion. Einmal, wie gesagt, entweder hoch, das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, so Hochnebel, ne, von der Eifel her oder dann auch vom Rhein her, das ist auch so Neuwiederbecken, da sieht man manchmal auch ganz gut, dass so richtig die Suppe, wie ich dann immer so schön sage, überm Rhein so hängt. Und das haben wir auf jeden Fall auch schon seit bestimmt 2 Wochen oder so. Und wir hatten es auch schon 2-3 Mal jetzt auch irgendwie 3-4 Grad nur nachts. Also da war es dann richtig.
Ach, sogar frostig. Doch, Geld. Mhm. Also, ja, und dann darfst du ja auch mit der Kartoffel, musst du dann ja auch wieder aufpassen. Wenn du dann morgens darfst, dann ja auch nicht zu früh anfangen zu roden, ne, mit, wenn es zu kalt ist, dass du dann Schäden noch kriegst.
Aber so kalt ist es dann auch noch nicht, ne? Also ich meine, der Boden ist ja auch noch warm, das konnte man auch ganz gut beobachten, als wir die Gerste auch ausgesät haben, da hatte ich das auch in der Story drin, da war auch an dem, ich weiß nicht, war auch Samstag oder Sonntag, hat der Nebel sich gerade so aufgelöst und der Boden so richtig schön gedampft, das war auch spektakulär, dann so morgens früh dann in der Sonne da. Der Boden ist ja noch warm, also vom Frost hatten wir hier noch nichts. Das darf auch gerne noch ein bisschen so bleiben.
Ja, das wäre so schlecht. Mhm. Ja, Karina, was liegt denn sonst noch bei dir so an?
Ja, wie gesagt, Kartoffelernte, die kompletten Chips, die liegen noch an. Das werden wir dann jetzt heute Morgen, werden wir mal noch ein bisschen was abpacken, wenn wir hier gleich fertig sind. Und dann müssen wir die Anlage noch umstellen dann zum Einlagern. Dann müssen wir mal den Schüttbunker quasi einmal umdrehen, weil jetzt ist der zum Lager hin, dass quasi, wenn wir Kisten aus dem Lager holen, ne, direkt die Kiste in den Schüttbunker kippen können und dann drehen wir den quasi einmal um 180 Grad rum, dass wir quasi dann mit den Anhängern, weil die werden ja lose gelagert, dass wir mit dem Anhänger rückwärts dann dran fahren können durchs Tor. So Dinge werden wir jetzt dann mal vorbereiten, dass da schon mal alles steht und dass die beiden Boxen noch sauber machen, wo ja noch Weizen drin lag. War übrigens auch witzig, habe von voll vielen Nachrichten bekommen, so nach dem Motto, auch deswegen bekommen wir kein Weizensaatgut, weil du da drauf kluckst. Also mir hat es nicht gelegen, ich hätte das Kartoffellager gerne früher leer gehabt. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat, aber deswegen, das werden wir jetzt dann mal alles vorbereiten. Solange wir nicht in den Acker können, machen wir dann eben das, dass wir quasi dann, wenn es gilt, dann auch direkt starten können. Haben gestern auch Grubber und alles schon vorbereitet und Sämaschine, das wenn wir dann loslegen können, dass es dann direkt losgeht.
Ja, das hört sich doch
so mal der Plan. Was das Wetter dann wieder macht, das sehen wir dann.
Ich habe immerhin schon mal einen Plan, den man auch mal ändern kann.
Genau.
Ändern muss doch.
Also langweilig wird es ja nicht. Irgendwas gibt es ja immer zu tun. Ne? Von daher muss man halt flexibel bleiben. Wobei, wie gesagt, ich bin ganz guter Dinge. Die haben mir jetzt echt auch noch mal ein bisschen trockener gemeldet. Also, ne, wenn man, das ist immer, wenn man mal dranbleiben könnte, dann wären wir ja auch in Anführungszeichen, ich will nicht sagen schnell fertig, aber wäre schon schön.
Schneller fertig,
genau.
Aber eure Rüben sind doch jetzt, da war doch alles weg, oder?
Die sind alle schon weg, genau, ja. Die wurden ja Ende September auch dieses Jahr früh schon gerodet und auch tatsächlich eine Woche später auch schon abgeholt. Das ging ruckizucki. Also, während wir quasi in der Gerstenaussaat waren, konnte ich von weitem das Laden das ist ja verfolgen.
Auch selten, oder?
Ja, bei uns eigentlich. Also ich könnte mich nicht dran erinnern, dass es bei uns mal so früh war wie dieses Jahr. Also bei uns persönlich jetzt, aber ist auch dieses Jahr, wie gesagt, vielleicht nicht so verkehrt.
Ja, je nachdem, wie das Wetter jetzt wird, Carina.
Richtig.
Aber da kann man doch froh sein, dass man das schon mal erledigt hat.
Was steht bei dir denn noch so an?
Ja, bei mir tatsächlich, weil ich vielleicht, das ist vielleicht ganz interessant für die Zuhörer. Ich hatte diese Woche das erste richtige Gespräch zur Agitechnica 2025 tatsächlich. Da muss man sich ja jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir sind jetzt schon angefangen zu planen, welche Geräte, wie. Also jetzt habe ich erstmal, ich weiß, die Folge könnt ihr euch gerne mal anhören mit Christian, ist relativ gleich. Jetzt sind wir erstmal angefangen, welche Geräte kommen überhaupt in Frage, um die hinzustellen. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie man die, ob man wirklich alle Wünsche erfüllen kann. Also jetzt ist das quasi so, wie man jetzt so ein Haus plant sozusagen mit seinen Möbeln. Wir müssen jetzt erstmal so grobe Zeichnungen haben. Und dann wird hin und her geschoben, wo man was hinstellen könnte, wie der Stand dann aussehen kann, bei welcher Größe, wie viele Geräte man hinkriegt, sinnvoll hinkriegt. Damit sind wir jetzt tatsächlich angefangen. Über ein Jahr vorher. Also bin ich jetzt involviert worden das erste Mal. Christian, mein Kollege, der ist natürlich schon länger wieder damit zugange. Aber da habe ich letztens noch drüber nachgedacht, ist noch ein bisschen hin, aber trotzdem ist man schon wieder voll im Thema drin tatsächlich.
Wie ist denn das? Sind da jetzt dann auch schon alle Neuheiten bis dahin inbegriffen? Also wisst ihr jetzt auch schon, was es für Neuheiten geben wird? Oder muss man so flexibel sein, dass vielleicht auch nochmal was kommt, was jetzt noch nicht eingeplant ist.
Ja, also tatsächlich ist im Moment so, dass wir natürlich unsere Produkt, ja, Überarbeitungen, Produktneuheiten schon kennen, weil die natürlich schon eine längere Zeit erprobt werden, entwickelt werden und so, damit man da auch ein fertiges Produkt nachher hat für den Kunden. Dementsprechend wissen wir jetzt schon, welche Neuheiten wir von unserer Seite aus vorstellen. Und der Stand ist dementsprechend auch dann schon eigentlich voll. Aber wenn jetzt noch etwas dazukommt, was jetzt vielleicht nicht so eingeplant war, eine Kleinigkeit oder irgendwie noch so ein, wie jetzt zum Beispiel, ein gutes Beispiel war eigentlich letztes Mal Equalizer, also unsere Firma aus Südafrika, die wir übernommen haben. Das sind natürlich Sachen, die vielleicht auch von längerer Hand angebahnt werden, wo aber dann natürlich erstmal nicht alle informiert werden, sondern da wissen da manche Leute und dann wird schon mal gesagt, ja, vielleicht haltet man da nochmal ein bisschen Platz frei oder so und da könnte noch was kommen. Ansonsten muss man halt ein bisschen flexibel sein. So kennen wir das ja, da muss man halt nochmal umorganisieren. Aber ich denke, also das ist ja auch in der Regel meistens kein Problem, weil es ja, also jetzt Equalizer ist schon ein Sonderfall gewesen, weil das war natürlich auch eine Riesenmaschine, die wir da stehen hatten, ja, weil die halt eben auch nur solche großen Maschinen haben. Aber wenn man jetzt sagt, ein Jahr, als ich das erste Jahr dabei war, da wurde ja unsere Wetterstation dann vorgestellt, da wurde auch quasi dann auch erst auf der AG Technik offiziell verkündet, dass wir da jetzt auch eine Wetterstation haben. Das war jetzt ein kleiner Bereich, der muss halt klar, vielleicht ein bisschen umgeschoben werden oder so vor. Und dann passt das auch, sage ich mal so, solche Sachen, das könnte ja schon mal sein. Mhm. Aber ansonsten sind die Neuheiten definitiv bekannt, die wir aus unserem Hause haben. Mhm. Da darf ich natürlich wie immer nichts zu sagen.
Ich sehe direkt dein Gesicht. Ist super lustig, wenn es um das Thema geht. Ich wünsche, die Zuhörer könnten es dann sehen, wie du merkst so richtig, wie du so in die Luft guckst und überlegst und hoffentlich sage ich jetzt nichts Falsches.
Ja, jetzt muss ich mir aufpassen, weil ich es sage. Nicht, dass ich mich verplapper.
Ja.
Nee, auf jeden Fall, da sind wir jetzt gerade dran. Dann hatten wir ja noch tatsächlich, ich weiß nicht, ob du das auch mitgekriegt hast, das war jetzt auch in der einen oder anderen Pressemitteilung, wir haben jetzt unseren Striegel auch in 12 Meter Arbeitsbreite, sonst haben wir den ja nur in 6 und 9, in Anführungszeichen nur in 6 und 9 Meter Arbeitsbreite, den Toilett haben wir jetzt auch in 12 Meter Arbeitsbreite vorgestellt und da auch nochmal, ja, vielleicht im Rahmen, der wurde vorgestellt im Rahmen der Eröffnung von unserem neuen Werk in den Niederlanden, in Dinteloord, wo wir ein komplett neues Werk gebaut haben für Crop Care, also für Hacken und Striegeltechnik und teilweise auch und Bandspritzungstechnik. Haben wir jetzt ein ganz neues Werk gebaut. Das wurde jetzt auch offiziell Anfang Oktober eröffnet mit den Gemeinde und mit dem Bauunternehmen und mit Journalisten, also hauptsächlich mit Journalisten aus Benelux. Und in dem Zuge wurde auch der Striegel vorgestellt, der 12-Meter-Striegel. Also an der Stelle der Hinweis dann nochmal, wer Interesse hat, sich so ein Werk mal anzugucken in den Niederlanden, kann man ja vielleicht mal verbinden mit einem Urlaub mit der Familie an die niederländische Nordseeküste, dann fragt uns gerne einfach an nach einer Werksbesichtigung. Vielleicht finden wir da eine Möglichkeit, euch das dann zu zeigen. Ist auf jeden Fall sehr interessant, alles wie gesagt ganz neu auf der grünen, nicht auf der grünen Wiese, im Industriegebiet da gebaut. Daneben ist übrigens direkt, ich bin tatsächlich leider noch nicht da gewesen, aber da ist direkt eine Zuckerrübenfabrik direkt daneben. Vielleicht kann man direkt auch zwei Werksbesichtigungen da miteinander verbinden, wenn man mal, kommen immer mehr Ideen, wenn man eine Stammtischtour macht oder so, oder vom Bauernverband oder so, kann man da machen. Ja, dann fragt uns einfach an nach einer Werksbesichtigung. Ich habe mir sagen lassen, es ist auf jeden Fall sehr interessant, sehr modern, lohnt sich auf jeden Fall. Ich muss auch mal hin. Also vielleicht.
Können wir nicht mal eine Podcast-Tour dahin machen? Ja, das
können wir gerne machen. Wir können eine Aufnahme dann
machen. Wenn du auch noch nicht da warst.
Dann habe ich auch einen Grund, da hinzufahren. Dann treffen wir uns hier in Alpen. Da liege ich ja dann quasi auf dem Weg. Und dann fahren wir dann den Rest. Von hier aus sind es ungefähr 2 Stunden. Fahren wir dann zusammen dahin. Ja. Da können wir ja, wenn es bei dir ruhiger ist, können wir das ja gerne, dann machen wir das mal. Also bei mir ist es dann auch. Ja. Irgendwann wird es ja wieder ruhiger auf dem Acker, Carina. Also jetzt irgendwann vor Weihnachten oder so, wenn die Zeit sowieso ein bisschen ruhiger wird.
Ja, wenn es sowieso ein bisschen ruhiger wird. Ich habe die Tage noch gesagt, ich habe mir ja auch wieder 700 Termine in den November gelegt. So Termine, die natürlich auch teilweise schon, sage ich mal, 3-4 Monate stehen, ne? Und dann, wo du immer denkst, Anfang November, erste Novemberwoche, bis dahin, sei da durch, ne? Es ist jedes Jahr aufs Neue, wie ich ja auch letztes Jahr gesagt habe, wegen Agritechniker. Ich kriege jetzt schon Schnappatmung, wenn ich sehe, was wir noch alles zu tun haben und ob das am Ende wieder aufgeht. Schauen wir mal.
Ja. Ja, wir können das ja mal in Ruhe sprechen dann nochmal. Wenn du weißt, wann ihr jetzt ungefähr fertig seid, wir sind da flexibel. Ich finde das jemand, der uns durchs Werk führen kann. Nun lass mir das vorher selber erklären. Naja, tatsächlich, das ist jetzt wieder, ich habe jetzt wieder auch einige Veranstaltungen, was jetzt mir auch noch gerade einfällt. Wir haben ja dann noch im Dezember die Deluta in Bremen.
Stimmt,
da ist ja auch die Messe. Auch da sind wir auch natürlich vertreten wieder mit interessanter Technik. Da kann ich auch schon sagen, mit Technik aus dem Bereich Drilltechnik und Flügen. Und ja, das wird auch wieder spannend. Finde ich immer noch ich finde dieses Messekonzept einfach, habe ich das, weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, ich finde das einfach sehr cool, wie das gemacht wird, dass die Stände einfach ganz, einfach gehalten werden. Jeder stellt da zwei Geräte hin, alle, egal welcher Hersteller oder ein Gerät, je nach Wunsch. Und dann wird da ein Stehtisch hingestellt oder zwei, ein kleines Schränkchen, wo man seine Prospekte reinpackt. Und dann ist es das auch gewesen. Wenn man möchte, kann man noch einen Fernseher hinstellen. Und dann geht es einfach wirklich darum, sich mit den Leuten zu unterhalten, die wiederzutreffen, Fragen zu klären. Und das ist nicht groß aufwendig, dass das aufgebaut wird. Der Aufbau dauert auch nur ein oder anderthalb Tage und der Abbau dauert auch nur einen halben Tag. Und dann ist das auch erledigt, zwei Tage Messe. Und da muss ich auch wirklich immer sagen, auch dieses Publikum, das ist natürlich sind da die absoluten Experten in manchen Bereichen, weil wenn du da so ein Lohnunternehmer bist oder und auch Fahrer bei einem Lohnunternehmer, Angestellter, Mitarbeiter, dann sind das ja im Zweifel die Leute, die wirklich viele Stunden und viele Hektar mit den Maschinen arbeiten und die auch ganz genau sagen können, wo der Schuh drückt, wo was gut ist, was aber auch was schlecht ist dann ja unter Umständen vielleicht. Und das sind einfach immer sehr, sehr interessante Gespräche, finde ich, bei der Deluta. Deswegen mag ich die Messe, muss ich sagen, sehr.
Bist du selber da?
Ja, Stand jetzt, ja. Also wir haben da wurde noch mal so ein bisschen was umdisponiert, aber Stand jetzt bin ich auch da, tatsächlich. Da bin ich auch bisher, seitdem ich bei Lemke bin, jedes Jahr gewesen. Die zwei, ist ja auch nur zwei auch Tage. Da musst du ja noch ein Lohnunternehmen suchen, wo du mitfahren kannst. Viele machen da auch ihren Betriebsausflug dann tatsächlich.
Ja, habe ich auch gehört.
Die dann quasi mit einem ganzen Bus anreisen, morgens losfahren schon und dann da sind. Und dann ist ja abends dann immer noch so eine Lohnunternehmerfete in der großen Arena. Ist auch immer sehr lustig und
lustig.
Manchen sieht man das dann auch am nächsten Tag, dann beim zweiten Messetag an, dass die auch dann abends vorher auf der Fete waren. Aber trotzdem ist das immer eine sehr schöne Veranstaltung tatsächlich. Ja, da musst du mal gucken, Carina. In Bremen, Bremen ist auch eine schöne Stadt, kann ich auch nur empfehlen. Da kann man auch drumherum noch ein bisschen Programm machen. Wenn im Dezember, ist ja dann im Dezember, bis dahin bist du wohl hoffentlich fertig mit allem.
Das dann, hoffe ich, ja.
Dann kannst du dann ja kommen. Naja, und ansonsten, was haben wir denn noch?
Hier so mit Eurotieren, so habt ihr ja gar nichts zu tun.
Nee, das ist... Ja. Nee. Also ich glaube, Christian fährt da schon mal ab und zu hin, um sich mal so mal mit anderen auszutauschen oder so oder mit der DLG dann auch auszutauschen oder halt sich einfach mal anzugucken, wie machen das denn die Aussteller bei der Eurotier, weil das ist jetzt, die Stände sind natürlich komplett anders, weil da einfach andere Sachen gezeigt werden, also ob du jetzt so eine Aufstellung dann hast oder nicht, also oder halt eine Maschine wie ein Flug, ein Grubber, eine Sämaschine oder ein Mähdrescher oder ein Häcksler, das sind halt doch andere Sachen, die man drumherum planen muss, dann auch einfach, ne, vom Standbau her. Mhm. Und nichtsdestotrotz. Also ich, wie gesagt, ich bin da noch nie gewesen von Lemken. Ich bin da zweimal als Auszubildender gewesen oder im Studium sind wir da auch mal gewesen. Mhm. Mal so einen Blick über den Tellerrand zu haben. Aber ansonsten bin ich da noch nicht so hingekommen. Du bist auch wahrscheinlich noch nie da gewesen, oder?
Nee, auf der Eurotier tatsächlich auch nicht, nee. Aber ich wollte dieses Jahr dann auch mal hin. Weil, ja, wie du es schon sagst, Blick über den Tellerrand. Und ja, tatsächlich haben wir auch so wegen den Hühnern das ein oder andere, was wir uns da mal angucken wollen.
Ja, ja, und dafür von ist daher, das natürlich ideal. Ne?
Ja, ich glaube, also die ist auch nicht so groß wie die Agritechniker, nicht so weitläufig quasi.
Da sind nicht alle Hallen, wie viele Tage nicht, aber da sind auch nicht alle Hallen besetzt. Die, weil, wie schon gesagt, die brauchen halt auch nicht so viel Platz, ne, wenn du da dann deine Ausstellungsfläche da hast.
Ja. Ja, ich bin gespannt.
Kannst ja mal berichten, wie es so war, der Blick über den Tellerrand. Ja, und ansonsten habe ich nur noch, vielleicht jetzt noch zum Schluss von meiner Seite, habe ich noch einen Fernsehtipp zum Nachschauen. Und zwar haben wir mit dem WDR zusammen eine Reportage gemacht, also mit Krone zusammen, Krone, Lemken und der WDR, Westdeutscher Rundfunk. Wir haben zusammen eine Reportage gemacht über unser Combined Powers Projekt, also über die autonome Zugeinheit, so eine kurze Reportage. Ich würde den Link einfach in die Shownotes packen. Da geht es einfach darum, wie so ein Gerät entwickelt wurde, wie das getestet wird, das ist vielleicht auch ganz interessant, die Leute, die Folge mit damals mit Stefan, ich weiß, ich kann es nicht noch daran erinnern, Stefan Haverkamp, der ja der Leiter dieser Abteilung da ist, die Mitarbeiter von dem auch Luca, also Lukas, der da jetzt auch arbeitet, ist ein ehemaliger Praktikant von uns, der ist da jetzt auch aktiv, der ist auch irgendwie, das ist immer ganz lustig, wie man dann die Leute alle so wiederfindet. Da wird dann halt darüber berichtet, wie Krone die Maschine testet, zum Beispiel beim Grassmähen, und Lemken testet die dann beim Grubbern, und jeder hat da seine eigenen Ansprüche und Herausforderungen, und ist eigentlich ganz lustig und unterhaltsam anzugucken. Ich würde das einfach in die Shownotes packen und dann könnt ihr euch das gerne angucken. Und lustig ist tatsächlich auch, dass ich habe mir dann gestern nochmal zur Vorbereitung angeguckt oder einfach mal angeguckt, dann habe ich auch die Kommentare bei YouTube mir angeguckt. Da ist auch ein Punkt, wie so Hinderniserkennung sozusagen, dann steht da so eine Person steht dann da oder so ein Dummy und wird dann erkannt und dann funktioniert ja auch alles. Und dann hat einer als Kommentar reingeschrieben, da muss ich mal ein bisschen schmunzeln. Das ist ja jetzt noch einfach, wenn die Person steht, aber was ist denn jetzt, wenn zwei Personen liegend im Gras liegen? Wie wird das denn erkannt?
Auch schön.
Bin ich auch
ja, berechtigte Frage, ne?
Ja, das fand ich auf jeden Fall. Das hat mir dann wieder ein bisschen, hat mir dann so ein kleines Schmunzeln ins Gesicht gezaubert, dieser Frage. Ich wollte jetzt nochmal in die Entwicklung gehen und fragen, ob die das auch berücksichtigt.
Ja, heutzutage muss man auf alles vorbereitet sein. Ja,
vielleicht auch auf, ja, ne. Ich will jetzt nicht wieder die Stimmung, vielleicht auch auf Waschmaschinen oder Trockner oder Kühlschränke, die dann da liegen.
Auch das leider, ja.
Ja, nee, schön. Nee, ansonsten, ja, die Woche ist sonst eigentlich alles soweit durchgeplant mit eben Besuchergruppen. Ich hatte jetzt vielleicht auch noch ganz interessante Besuchergruppen aus Ägypten, aus Aserbaidschan.
War das die, weswegen du mich gestern wieder versetzt hast?
Nee, das waren welche tatsächlich aus Aserbaidschan, Usbekistan und aus der Mongolei. Das ist ja tatsächlich oft... kommen dann so Besuchergruppen, die dann über das Bundesministerium, ich glaube für wirtschaftliche Zusammenarbeit heißt das, oder im Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, da gibt's ja oft so Austausch zwischen Ländern und zwischen anderen Ländern, Drittländern und Deutschland, und wo dann einfach ja Leute aus bestimmten Bereichen dann einfach mal die Wirtschaft in Deutschland kennenlernen, um sich zu vernetzen, um einfach mal einen Blick über den Tellerrand zu haben, wie wir das jetzt schon heute mehrfach gesagt haben. Und da war jetzt zum Beispiel in Ägypten war es eine ganz gemischte, oder die Leute aus Ägypten waren eine sehr gemischte Gruppe. Die hatten, da waren zum Beispiel welche dabei, die Einkaufstüten oder so, weißt du, kennst du diese festen Einkaufstaschen, die dann die produzieren in Ägypten und einfach wirtschaftlich, einfach mal gucken wollten, wie so Fabriken und so Firmen in anderen Ländern aussehen. Da waren aber auch welche dabei, die ja Gemüse in Ägypten produzieren und nach Europa verkaufen. Das ist dann unsere geliebte Frühkartoffel aus Ägypten zum Beispiel, da hatten wir auch das Thema davon. Aber auch eine war dabei, die gefrorenes Obst und Gemüse für, nicht Gemüse nicht, aber gefrorenes Obst für die Weiterverarbeitung, zum Beispiel den Kuchen. Also,
ja.
Weißt du, dann hast du gefrorene Kirschen, die werden dann in die Torte eingebacken, die dann quasi im Gefrierschrank im Supermarkt steht, sozusagen. Soweit war dann auch dabei. Und tatsächlich jetzt die Gruppe aus Usbekistan und Aserbaidschan und aus der Mongolei, das waren wirklich eher mit landwirtschaftlichen Fokus. Das sind natürlich dann, waren größere Betriebe dann, die einfach dann 2 Wochen in Deutschland sind und sich verschiedene Landtechnikfirmen angucken, um da Kontakte zu knüpfen und so. Und das ist ja immer sehr spannend, muss ich sagen, der Austausch dann und die Ansichten und ja, wie da so Landwirtschaft betrieben wird. Aber auch der Austausch mit Leuten, die jetzt nichts mit der Landwirtschaft zu tun haben, finde ich auch. Schon allein die Diskussion über gefrorenes Obst in irgendwelchen Torten, also das ist ja irgendwie, da macht man sich hier keine Gedanken. Du denkst ja halt, das sind halt irgendwelche Kirschen, die da in der Schwarzwälder Kirschtorte drin sind. Aber dass die, ja, natürlich kommen die irgendwo her, aber wo die dann herkommen oder wie das alles so abläuft und wie normal das eigentlich ist, dass sowas gemacht wird, weißt du, dass du, ja. Oder dass irgendwelche Kräuter dann da angebaut werden, die in den Kräutermischungen sind, die ja in der Industrie dann verarbeitet wird für, weiß ich nicht, für irgendwelche Gerichte oder für irgendwelche Suppen, hast du nicht gesehen. Das ist ja alles, das ist ja so alltäglich eigentlich, aber man kriegt das dann immer wieder vor Augen geführt, dass ja, das wie viel da eigentlich drinsteckt und wo das überall alles gemacht wird. Weil Ägypten wäre jetzt mit Sicherheit nicht das erste Land gewesen, wo ich bei sowas dran denke, tatsächlich.
Aber das ist ja gerade so bei den Fertiggerichten, oder ne, egal, ob das jetzt eine fertige Torte ist für einen Geburtstag, die tiefgefroren ist, oder irgendwelche Fertiggerichte, Eintöpfe, keine Ahnung. Das ist ja auch sowas, wie willst, also ne, du kannst ja gar nicht nachvollziehen, wo diese Produkte, die da drin sind, wenn ich mir jetzt auch überlege, so ein Eintopf meinetwegen aus der Dose, ne, was da ja alles drin ist und wo das alles herkommt, Das ist ja, ja auch für den Endverbraucher, also woher soll man es wissen, weil es ist ja auch total undurchsichtig. Da steht ja jetzt auch nicht drauf, der Rosenkohl kommt aus Deutschland, ja, genau. Die Würstchen kommen aus keine Ahnung was, ne? Im Prinzip müsstest du ja sämtliche Zutaten, in Anführungszeichen, ja, die da drin sind, mit der Herkunft kennzeichnen. Also ich meine, wie soll das gehen?
Auf der anderen Seite. Die Dose ja gar nicht. Da
richtig.
So. Das ist wie bei so einem Spritzmittelkanister, hast du dann so einen Katalog.
Genau, so einen Katalog, den du aufklappen kannst. Ja, aber auf der anderen Seite, ganz verkehrt, also ne, es ist ja schon auch so, dass es für den Verbraucher undurchsichtig ist, wo manche Sachen herkommen. Und mein Lieblingsbeispiel ist da ja auch immer das Ei, wo ich ja sage, das klassische Ei, das Frühstücksei, was wir essen, das ist immer mindestens Bodenhaltung, wenn nicht Freilandhaltung und so weiter, ne? Aber die ganzen Backprodukte, Nudeln, ne? Egal ob das Aufbackbrötchen sind, ob das Nudeln sind, überall wo Eier drin sind, ja, kannst du mir nicht erzählen, dass da überall deutsche Eier aus mindestens Bodenhaltung drin sind, ne? Da wollen wir auch nicht wissen, was da für Eier drin sind und wo die herkommen. Und so kommt es ja dann doch wieder auf unseren Teller.
Ja, und vor allen Dingen, diese Weiterverarbeitung, das ist ja jetzt nicht so, dass in der Fabrik, wo Aufbackbrötchen produziert werden oder Nudeln oder wie auch immer, da steht ja auch nicht ein Mitarbeiter und schlägt den ganzen Tag Eier auf, sondern da kommt ja auch irgendwie aus dem Kanister oder was weiß ich, im Tankwagen oder im IBC-Container, ich weiß gar nicht, wie da Eier ankommen. Das ist ja schon manchmal, das ist ja in manchen Hotels, da finde ich immer, erkennt man immer meiner Meinung nach ein Hotel, wenn man schmeckt, dass die Eier oder dass das Rührei morgens wirklich Rührei ist, weil manches haben die, da gibt's ja auch so aus dem Tetrapack und das finde ich, das ist immer so, das schmeckst du. Deswegen bin ich auch ein großer Freund davon, vielleicht immer Spiegeleier zu nehmen, weil das ist nämlich meistens ein echtes Ei.
Da bin ich ganz bei dir, Johannes. Aber was man auch dazu sagen muss, ich krieg's ja nun mal auch durch Gastronomie und Kantinenküchen und so weiter mit. Es ist aber teilweise auch natürlich mal wieder was wir uns selber zugeführt haben, weil es teilweise Kantinen gibt, die dürfen gar kein Vollei mehr benutzen. Die müssen aus irgendwelchen hygienischen Gründen die Eier aus dem Tetrapack nehmen. Also zum einen kommt natürlich auch gerade bei Kantinen und so oft wieder der Faktor Zeit dazu, wie du gerade schon gesagt hast, ne, da steht ja jetzt nicht einer und kloppt da 100 Eier am Tag auf, je nachdem, was es gibt. Aber wie gesagt, es gibt teilweise auch, und da hatte ich auch letztens noch mit einem Gastronomen die Rede von, wie bekloppt das mittlerweile leider ist in Deutschland, dass die auch zum Beispiel ja eine extra, ich nenne es jetzt mal Schälküche haben müssen, so, ne, wo dann zum Beispiel Kartoffeln und sowas geschält werden. Das dürfen die nicht in ihrer, ne, neben ihrem Suppentopf da machen, sage ich jetzt mal übertrieben gesagt. Und das sind natürlich dann auch manchmal so Sachen, wo ich mir dann auch denke, so, warum, ne? Und dann sind natürlich teilweise den Leuten, die vielleicht lieber ein Vollei benutzen würden, die Hände gebunden, weil sie es nicht aus irgendwelchen Gründen dann nicht dürfen.
Und das ist das, weißt du denn, ob das nur ab einer bestimmten Größe ist von Küche? Also, wenn man jetzt, ist das erst gültig für eine Kantine ab 100 Essen, weiß ich nicht, die Stunde oder ist das auch
mal,
schon für...
Kann ich mal nochmal nachfragen. Also, so genau weiß ich es nicht, weil in dem Fall war es oder ist es halt eine Kantine quasi, aber das finde ich raus. Das,
weil das wäre ja auch interessant, wenn du jetzt so ein kleines Restaurant hast, sag ich mal, in der Altstadt irgendwo, wo du eh schon begrenzt bist mit deinem Platz. Da kannst du ja nicht auf einmal dann sagen, wir müssen hier eine Mauer in die Küche einziehen, weil wir dürfen jetzt nicht mehr unsere Kartoffeln. Weil das sind ja oft dann auch so Lokalitäten, die vielleicht doch nochmal eine Kartoffel frisch schälen oder wie auch immer, dass die dann sagen, wir können jetzt, das kriegen wir gar nicht umgesetzt. Wir müssen jetzt immer geschälte Kartoffeln einvakuumiert kaufen. Gibt's ja auch. Also nichts, weil es nichts gibt. Aber kannst du mal deine Hausaufgaben fürs nächste Mal kriegen. Oh
Gott, die muss ich mir aufschreiben.
Das ist ja in ein Heft,
ja. Beziehungsweise muss ich gucken, ob ich die Tour dann nochmal fahre, weil aber kriege ich auf jeden Fall raus. Oder vielleicht haben wir ja auch zufällig jemanden, der in der Kantine arbeitet oder sonst da was, der das weiß, der kann uns das natürlich auch gerne schreiben und da Licht ins Dunkle bringen. Wie gesagt, ich will da jetzt nichts Falsches sagen, aber ja.
Ist auf jeden Fall spannend. Ich sehe dich jetzt auch schon gleich, da sitzt mit deinem Handy und sagst du, ey Siri, erinnere mich daran zu fragen, ab wann man eine Schälküche braucht. Ja, schön, Carina. Ja, dann will ich... Hab jetzt alles mein Pulver verschossen, weil ich noch erzählen konnte. Tatsächlich bin ich sehr überrascht darüber, dass wir noch so viel geredet haben. Aber weil mir noch immer so Sachen eingefallen sind, wo ich gedacht habe, da könnte das jetzt interessant sein, ist das jetzt nicht interessant, aber ja, schön.
Ja.
Ich hoffe, es war auch interessant, also nicht, dass ich das jetzt nur so behaupte. Ja. Ansonsten ist jetzt eh zu spät, ihr habt das ja jetzt alle gehört.
Hoffentlich, ja.
Ja, ja, vielleicht, ja, genau, wenn ich abgebrochen haben vorher. Naja, dann bleibt mir ja nur zu sagen, für die Leute, die bis zum Ende durchgehalten haben. Naja, nicht durchgehalten, nicht so negativ jetzt.
So hast du aber gerade angefangen, als würdest du das sagen wollen.
Nee, ich habe extra bewusst versucht, jetzt nicht so zu sagen. Also für alle, die jetzt zugehört haben, schönen Dank dafür, schönen Dank fürs Einschalten. Wir freuen uns auf euer Feedback zum Thema Vorgewände, Strategien, dann noch zum Thema Schälküchen. Danke für euer Feedback. Vielen Dank fürs Zuhören und wie immer, Carina, hast du das letzte Wort.
Ja, vielen Dank, Johannes. Ich bedanke mich natürlich auch wie immer bei allen Zuhörern und freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Bis bald.
Abonniert uns auf Spotify oder überall da, wo ihr Podcast hört. Wir freuen uns außerdem über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Und natürlich könnt ihr euch bei Fragen und Anregungen jederzeit melden auf unseren Instagram-Kanälen, auf Facebook oder per Mail an podcast@lemken.com.